Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Timo Benzin von Google. Herzlich willkommen, Timo.
Hallo, Erik. Freut mich, heute hier sein zu dürfen.
Da sind wir schon zwei. Wir sprechen heute über die sehr bedeutenden Veränderungen, die in unserem Advertising-Ökosystem stattfinden und noch in Zukunft stattfinden werden. Im Wesentlichen durch neue Datenschutzverordnungen, denen wir uns allen stellen möchten und auch müssen. Und insbesondere die Rolle von Google, die Initiativen von Google, die werden wir besprechen. Aber bevor wir auch für die ganz besonderen auf die Auswirkungen, die das für den deutschen Advertising-Markt alles haben wird, bevor wir da richtig detailliert drauf eingehen, lieber Timo, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
Ja, herzlichen Dank. Timo Benzin. Benzin tatsächlich so, wie man es hört und spricht. Das ist nicht ganz so gewöhnlicher Name, obwohl der Name wahrscheinlich oftmals in anderen Zusammenhang benutzt wird. Ich bin bei Google, wie du schon gesagt hast. Ich leite dort das sogenannte Google Marketing Plattformgeschäft im deutschsprachigen Raum. Das bedeutet, ich und meine Teams, wir unterstützen die 80 größten Werbetreibenden in Deutschland dabei, unsere Marketing-Technologie zu verwenden. Ja, wir vertreiben die und wir unterstützen die Advertiser dann durch eben die Nutzung dieser Technologien, auch Marketing-Transformation voranzutreiben.
Großartig. Entschuldigung, ja. Transformation macht ja hier in diesem Podcast total Sinn.
Ja, sehr schön.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, mach weiter.
Genau. Google Marketing Plattform ist ein Name, der vor 2 Jahren eingeführt worden ist, früher oftmals auch besser bekannt als die ganzen Double-Click-Produkte, die wir hatten, als auch eben Google Analytics. Und in der letzten Zeit auch viel verstärkt die ganzen marketing-spezifischen Cloud-Produkte, die wir haben, die wir unter Advanced Marketing Analytics formiert. Das Thema Privacy liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich war von 2017 bis 2019 verantwortlich auch in Europa für das Google Marketing Plattformgeschäft, für die Einführung von der Datenschutzgrundverordnung, was das eben insbesondere bedeutet im Hinblick auf Marketing-Technologie. Und deswegen bin ich da relativ nah am Thema dran und muss auch sagen, ich finde es recht spannend und interessant, was da gerade passiert, weil es passiert sehr Grundlegendes.
Das ist vermutlich eine der spannendsten Fragen, die man sich gerade stellen kann. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass du auch einer der spannendsten Ansprechpartner dafür bist, weil zum einen ist Google ja ein sehr mächtiger Player überhaupt im Advertising-Ökosystem aufgrund der Google-Originalprodukte, also der Publisher-Seite von Google. Aber Google ist ja auch einer der gewichtigsten MarTech-AdTech-Anbieter und gleichzeitig ja auch, ich weiß nicht, ob Vorreiter der richtige Begriff ist, aber auf jeden Fall ein sehr gewichtiger Player, wenn es darum geht, de facto Standards zu schaffen, beziehungsweise die neuen Herausforderungen, die wir auf der Datenschutzseite haben, für Marketeers handhabbar zu machen. Bevor wir gleich nochmal einsteigen in die besondere Rolle von Google, wenn wir mal so rauszoomen, wir haben gesagt, okay, das ist eine der wichtigsten Transformationen, die so stattfindet. Ich höre jetzt schon so von meinem inneren Ohr so den ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, boah, noch mehr Datenschutz, ich kann irgendwie nicht mehr. Aber warum ist das ein Thema, warum sollten wir uns diesem Thema alle widmen?
Der wesentliche Treiber hinter der ganzen Diskussion ist aus unserer Sicht, und das bekommen wir jeden Tag mit, und ich glaube auch alle, die in dem Ökosystem arbeiten, sind erstmal die sich ändernden Nutzeranforderungen und die Einstellung der Nutzer zu dem Thema hin. Das ist ein Gebiet, das sich über die, würde ich mal sagen, letzten 10 Jahre aufgebaut hat und immer mehr an Gewicht nimmt. Und das ist jetzt keine Story, die irgendjemand erfunden hat oder ein Regulierer erfunden hat. Wir sehen das ja als Practitioners jeden Tag operativen Geschäft, dass sie zum einen wahrnehmen müssen, dass immer mehr Nutzer Adblocker verwenden, weil sie eben intrusive Werbung sehr unangenehm finden, schlechte Werbung. Deswegen Richtig. Hat Google ja schon vor längerer Zeit auch mit dem IAB zusammen die Better Ads Initiative gestartet, bevor überhaupt GDPR ins Gespräch kam. Wir aber auch bei Google sehen dieses steigende Interesse. Wir haben ja das bekannte Google Account, bis vor kurzem ist es noch Google My Account, das wir in München entwickelt haben. Da sehen wir einen starken Anstieg über die gesamten letzten Jahre an Nachfragen an dem Produkt. Ja. Wir sind momentan hier auf einem Level, wo wir 2019 sind die Zahlen noch 20 Millionen Anfragen im Google-Account am Tag haben. Und das kulminiert in fast 2 Milliarden Anfragen im Jahr von Unique-Nutzern, also Visits-Nutzern, von denen auch 10% dann in den Bereich der Ad-Settings reingehen und da Veränderungen eventuell vornehmen, aber vielleicht sich auch nur informieren. Und diese Zahlen wachsen stark, die wachsen mit 10-20% im Jahr. Das heißt, das Interesse ist einfach sehr, sehr groß. Und wir sehen halt sehr deutliche Reaktionen. Und die deutlichste Reaktion von Nutzern ist halt immer sozusagen davon zu laufen, indem man einen Adblocker quasi installiert.
Das ist sicherlich ein Trend, der, also ich glaube, darüber ist ganz schwer zu streiten, dass Nutzer nicht relevante Werbung, insbesondere wenn sie Unterbrechercharakter hat, irgendwie rausvoten, ist ganz klar, ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen dann immer mit den Nutzerinteressen immer so gleich sind, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Indikatoren, dass das nicht immer gleich ist oder dass man da auch so eine Art Umgehungstatbestand irgendwie herstellen kann. Aber lass uns noch mal kurz, also das ist der erste Trend, ne? Also Nutzer wollen keine Unterbrecherwerbung oder nicht relevante Werbung sehen und da gibt es die Möglichkeit, das besser zu machen, aber der wesentliche Anlass, warum sich jetzt das ganze Ökosystem um neue Arten, also im Grunde reden wir davon, dass wir uns auf eine Post-Cookie-Ära einstellen müssen. Das ist ja so das System, mit dem wir alle groß geworden sind, wenn wir Zielgruppen oder One-to-One-Marketing gemacht haben, dann haben wir den Cookie als Instrument sagen wir mal, kennen, lieben und manchmal auch hassen gelernt. Und im Grunde ist doch das, was jetzt passiert, die Vorstufe für eine cookie-freie Zeit oder überdramatisiere ich da?
Ich glaube, da ist es vielleicht ein bisschen arg drastisch formuliert. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Ich habe mit den Nutzertrends angefangen, weil vielleicht leicht übersehen wird, dass alles, was jetzt passiert, einfach aufgrund von regulatorischen Anforderungen entstanden ist oder neuen regulatorischen Anforderungen. Ich habe gesagt, ich habe mich mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung, GDPR, intensiv auseinandergesetzt und auch mehrfach den Genuss gehabt, den gesamten Gesetzestext mal zu lesen, auf längeren Zugfahrten. Und was da natürlich legal formuliert, etwas umständlich formuliert ist, ist schlicht und ergreifend die Anforderung, dass der Nutzer Transparenz, Wahlmöglichkeit und Kontrolle haben sollte, wie mit seinen Daten umgegangen wird. Dass es einfach nutzerfreundlich ihm dargelegt wird, wer sammelt von mir Daten, wer nutzt die Daten, wie nutzt er die Daten, mit welchen Anforderungen oder Anwendungsfällen bin ich einverstanden oder auch nicht. Das ist erstmal eine Sache, die ganz klar eben diese Regulierung auch aus den Veränderungen im Markt sich ergeben hat und nicht die EU aus meiner bescheidenen Wahrnehmung jetzt einfach mal ein Gesetz definiert hat. Sondern es gibt eine Anforderung im Markt. Deswegen hat die EU reagiert und es haben eben auch schon andere Technologieanbieter, Browserentwickler reagiert, ja, indem sie schon Schritte unternommen haben, die dazu führt, dass eben der Third-Party-Cookie massiv an Bedeutung verliert. Wichtig hier, wir reden über den Third-Party-Cookie.
Ja, ganz wichtig, ja.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir bei Google sind ganz klar, das kann man darüber nachlesen, darin investiert, dass wir weiterhin First-Party-Daten, also Cookies, die von Advertiser-Webseiten oder Publisher-Webseiten aus initiiert werden, diese Anwendungsfälle klar weiterhin unterstützen, soweit eben ein Consent vom Nutzer vorliegt. Deswegen ist es wirklich wichtig, diese zwei Welten zu trennen, die des First-Party-Cookies, wo für den Nutzer klar erkennbar ist, von welcher Webseite das kommt, eben von einem tollen Content bei einem Medienunternehmen, bei einem Technologieunternehmen oder eben von einem Werbetreibenden, für dessen Produkte man sich interessiert. Diese Use Cases werden auch weiterhin auf jeden Fall von uns unterstützt. Ich weiß, es gibt da auch, muss man sagen, teilweise Einschränkungen gewollt oder ungewollter Natur durch Sachen, die schon passiert sind von anderen Anbietern. Aber
was meinst du da?
Manchmal werden auch solche Sachen auch schon zeitlich eingeschränkt und so weiter. Nichtsdestotrotz, wir sind auf jeden Fall ganz klar dazu committed, eben den First-Party-Cookie auf unseren Tools in unseren Browsern weiterhin zu unterstützen. Mhm.
Diese Entwicklung, also zum Consent, das ist ja im Grunde das sehr Jungte mit der Werbebereitschaft oder der Werbeverweigerungshaltung wie verbunden. Consent ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Da kann ich nur auf die Podcast-Folge mit Micha Rürup von UserCentrics verweisen. Da haben wir viel über Consent und Consent-Management gesprochen. Ich glaube, das wird ein ganz wichtiges Asset für jeden Advertiser, die Fähigkeit, Consents zu gewinnen und Consents zu managen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, da hast du recht, das zu präzisieren. Es geht hier nicht um den Cookie an sich als Instrument, sondern es geht um vor allen Dingen auch den Third-Party-Cookie. Es gibt natürlich auch Einschränkungen aus meiner Sicht für den First-Party-Cookie oder wie die First-Party-Cookies irgendwie gehandhabt werden können. Aber wenn du jetzt nach vorne schaust, wer werden denn die Gewinner und Verlierer dieser nächsten Stufe der Datenschutzgrundverordnung sein?
Das ist natürlich momentan noch schwer zu beantworten. Wenn wir uns aber wieder darauf zurückziehen, dass wir im Prinzip dem Nutzer eine bessere Nutzer-Experience im Internet anbieten wollen, ja, sowohl als Publisher, als auch als Werbetreibender, als auch Tech-Anbieter, bin ich mir sicher, dass die Spieler im Markt, die den Nutzer wirklich als Messlatte sehen, ja, erfolgreich sein werden. Weil die Nutzer werden zu den Produkten, zu den Inhalten wieder zurückkehren. Die Herausforderung wird sein, wie man im Prinzip diese technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen so in die Nutzerkommunikation, in die Kundenkommunikation einbindet, dass es natürlich ist, dass es nachvollziehbar ist, dass es für den Kunden transparent und fair rüberkommt. Mhm.
Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema noch nicht so richtig die Aufmerksamkeit kriegt, die es eigentlich verdient. Gerade bei größeren Werbungtreibenden habe ich immer das Gefühl, dass da das Maß der Vorbereitung und die Leidenschaft und die Kompetenz mit solche vorbereitenden Initiativen irgendwie verfolgt werden, so ein bisschen, ich will nicht sagen halbherzig, aber es ist auf jeden Fall nicht eine Top-Priorität, wenn man denkt, was da auf uns potenziell jetzt irgendwie noch zukommt. Ist im Grunde eine zweiteilige Frage. A, teilst du diese Beobachtung? Und wenn ja, was denkst du, was sind die Gründe dafür?
Das ist wieder eine Frage, wo man sagen muss, es gibt ja in der Regel nicht ein Unternehmen, mit dem man es zu tun hat, sondern gerade wenn man über Großunternehmen spricht, und darauf hast du hingewiesen, gibt es da mal viele einzelne Bereiche, weil wir oftmals mit funktional aufgestellten Unternehmen zu tun haben. Und ganz klar, um irgendeinen Mythos hier vielleicht entgegenzuwirken, Google ist auch ein funktional aufgestelltes Unternehmen mit vielen Googles. Es hat auch der letzten OMR, der Trade Desk-Gründer Jeff Green, so schön gesagt, there are many Googles, there's not one Google. Aber das ist eine Herausforderung, die einfach große Unternehmen generell haben. Und das zeigt sich auch in dem Erleben, das ich im Markt habe, wenn ich mit großen Kunden spreche, dass da durchaus die Erkenntnis bei den einzelnen Akteuren da ist. Aber wir haben es halt mit Großkonzernen zu tun, insbesondere mein Fall. Da gibt es halt eine Marketingabteilung, die das verstanden hat für sich. Es gibt eine Sales-Abteilung, bei der oftmals Search liegt. Es gibt eine CRM-Abteilung, es gibt eine IT-Abteilung, es gibt eine BI-Abteilung, es gibt eine Rechtsabteilung, es gibt eine Compliance-Abteilung. Ja? Mhm. Und da liegt eine große Herausforderung. Wir haben dazu im letzten Jahr mit der Boston Consulting Group eine Studie gemacht. Wir machen das alle 2 Jahre mit der Boston Consulting Group zu dem Thema insgesamt digitale Transformation, wie das Unternehmen annehmen und wie sie es vorantreiben, was gut und schlecht ist. Aber letztes Jahr haben wir es speziell zu dem Thema gemacht, wie eben Responsible Marketing in der First-Party-Datenwelt aussieht. Und da kam BCG auch zum Schluss, dass ungefähr nur ein Drittel der Unternehmen ihre gesamte First-Party-Daten- und Marketingstrategie so aufgesetzt haben, dass sie schon mehr oder weniger bereit sind für das, was kommt. Aber nicht nur wir machen solche.
Nur ein Drittel, das heißt zwei Drittel sind es nicht. Das fand ich schon ganz erstaunlich.
Sind es nicht, ja. Aber solche Untersuchungen machen nicht nur wir, sondern auch einer unserer Wettbewerber im Markt, Adform, also aus der Technologiesicht, hat ja so eine Studie gerade vor kurzem veröffentlicht, die kamen sogar zu 82% der Advertiser seien im deutschen Markt noch nicht vorbereitet. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, keine Frage der Erkenntnis im Einzelnen, bei den einzelnen Verantwortlichen, sondern vielmehr, wie geht jetzt der Schritt dazu, dass man es als Unternehmen, als große Einheit in einem cross-funktionalen Angang im Prinzip macht. Mhm. Wenn man da auf den zweiten Teil der Frage, was steht dahinter? Ich hatte schon darauf hingewiesen, es sind oftmals die Silos, die nur daneben sind, ja, die dazu führen, dass Daten in gewissen einzelnen Bereichen abgekapselt liegen, dass First-Party-Daten unterschiedlich gehandhabt werden, mit unterschiedlichen Consent-Niveaus auch vorgehalten werden oder auch transparent sind. Und dass das eben dazu führt, dass dann mehr oder weniger immer der andere Bereich oftmals angeschaut wird und sagt, du musst es lösen, du kannst es lösen, oder das führt halt zu diesen Verwirrungen. Ja. Es sind aber nicht nur die Daten oftmals nicht miteinander verbunden, sondern es ist auch die entsprechenden IT-Systeme. Ja, wenn wir über Kundenstammdatenbanken reden, liegen die natürlich beim Unternehmen, die Software liegt beim Unternehmen und das Unternehmen hat natürlich auch die Rechte und Möglichkeiten an allen Daten. Reden wir über Werbung, ist es im Search-Bereich bei den großen Advertisern auch so, dass Search, wenn sie eben ein Third-Party-Search-Tool wie DoubleClick Search, aber auch Adobe oder Marin oder Kensho nutzen, besitzen die Lizenzen und die Daten. Im Marketing-Branding-Bereich ist aber oftmals so, dass diese ganzen Daten gar nicht beim Werbetreibenden liegen, sondern bei einer Agentur.
Genau.
Und deswegen können diese Datentöpfe nicht miteinander reden, aber auch die Systeme reden gar nicht sonderlich miteinander. Und da kommen wir zu der dritten, vielleicht ein bisschen Grund, woran es liegt. Mit der Art und Weise, wie wir Third-Party-Cookies erhoben haben, hatten wir einfach Daten im Überfluss. Und deswegen war einfach auch die Notwendigkeit, sich sehr, sehr stringent und minimalistisch mit Daten auseinanderzusetzen, gar nicht so hoch. Da hat man einfach immer noch mehr Daten irgendwo einkaufen können, um irgendwelche Datenverluste, die auch immer entstehen, wenn verschiedene Tools miteinander zu kommunizieren, auszugleichen. Es gab einfach Daten in Hülle und Fülle. Und das hat auch einen Grund, von dieser Art des Marketings wegzukommen und zu sagen, okay, Daten hat einen hohen Wert, insbesondere wenn der Nutzer mir da auch den Consent dafür gegeben hat. Und dann muss ich halt sehr verantwortungsbewusst mit umgehen.
Ich habe das Gefühl, ich stimme dir total zu, dass, also gerade bei deinen Beobachtungen, warum sich manche Advertiser mit dieser Herausforderung so schwer tun, also strukturelle Herausforderung, verstehe ich total. Ich glaube aber trotzdem, dass das die Sense of Urgency, hat nicht jeder Advertiser den gleichen Anspruch in puncto Effizienz und Wachstumspotenziale zu heben, aber dass diese Sense of Urgency sehr, sehr ungleich angekommen ist. Die, das ist ja auch ein Dilemma, was der ganze Markt hat. Ne? Auf der einen Seite, wir sehen durch die Gesetzgebung, aber auch durch das Userverhalten, sehen wir eigentlich immer eine fast defensive Entwicklung. Ne? Da muss ich sagen, es gibt immer mehr Verbraucher/Datenschutzregulierung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aus dem Markt heraus einen immer größeren Bedarf nach schon personalisierter Kommunikation. Das ist so das andere Extrem. Was würdest du da raten? Was ist der beste Ansatz, um dieses Dilemma aus einer Advertiser-Sicht aufzulösen?
Der beste Ansatz ist wirklich, sich umfassend mit diesem Thema auch im Unternehmen zu befassen. Am Ende vom Tag, ja, das ist ein berühmter Spruch, am Ende vom Tag, geht es ja immer darum, ja, dass wir mit einem Konsumenten interagieren und Kundenkommunikation betreiben. Und dieses Bewusstsein muss sich einfach ändern, dass digitales Marketing, weil es da eben früher auch so anonymisierte Cookies gab, etwas grundlegend anderes ist als zum Beispiel CRM-Marketing. Ja, oder auch normales Brand-Marketing, das in TV oder Print stattfindet. Wie viel Gedanken haben Unternehmen oder machen sich Unternehmen mit ihren Agenturen, Kreativagenturen zusammen, um eine Message rüberzubekommen, die nicht nur Awareness und Consideration irgendwie treibt, sondern die auch ein Brand-Image des Unternehmens rüberbringt und kommuniziert. Und dieses Verständnis zu entwickeln, dass man im Internet genauso ein Brandbuilding macht, das über das Creative hinausgeht, ist, glaube ich, ganz wichtig. Nur mal als Beispiel, auch wenn da natürlich Google, was Kundendaten natürlich in einer anderen Liga spielt als viele Unternehmen, ist die Erfahrung, die wir mit My Account gemacht haben, ja, dass eben die Grundlage von den gesamten Produkten wie Search, YouTube, Gmail, Maps ist die, dass wir durch extrem viel Kundeninterviews, tausende von Kundeninterviews herausgefunden haben, wie eben dieses Thema Datensicherheit, Datenkontrolle, Wahlmöglichkeit dargestellt werden muss. Und eine der Insights, die da kam, ist, dass erstmal erwartet wird, ja, dass es im Corporate Branding von Google auch passiert. Ja, dass wir nicht halt übertragen an Advertiser ein Consent-Window aufpoppen lassen, das so überhaupt nichts mit mir als Unternehmen zu tun hat. Ja, okay. Sondern vielmehr zu sehen, okay, dass auch dieses Consent einholen, den Kunden sagen, Vertrauen erwecken, du kannst mir vertrauen, ich gehe nur sehr verantwortungsvoll mit deinen Daten um. Auch das ist ein Teil der Kundenkommunikation.
Richtig.
Und da ein einheitliches Bild hinzubekommen, ist halt sehr, sehr wichtig. Ja? In der Studie, die ich vorhin genannt habe, von BCG, von Boston Consulting Group, kamen die auch zum Schluss, dass wir es da mit diesem ganzen Thema Daten um eine Art Value Exchange, damit eine Art von Value Exchange zu tun haben, wie es auch alle anderen Dienstleistungen von Unternehmen sind. Ja? Ich als Unternehmen biete was an, ich verspreche im Prinzip vertrauenswürdig zu sein mit den Daten, nur das zu tun, was du mir erlaubst. Dafür, lieber Kunde, kann ich dir denn auch wieder ermöglichen, eine bessere User Experience zu bekommen. Und das muss halt in Einklang oder sollte in Einklang stehen zu dem, wie ich sonst mit dem Kunden kommuniziere.
Ja, total nachvollziehbar. Den Consent muss man sich auch verdienen. Ne? Das ist,
so kann man es formulieren, ja.
Sehr gut. Sag mal, welche Rolle spielt aus deiner Sicht ich will es nicht nur auf die Agenturen beschränken, aber vielleicht dieser Dreiklang aus Agenturen, Tech-Anbieter wie ihr als Google jetzt auch und vielleicht aber auch so die Interessensvertretung der Advertiser. Also mir fällt da jetzt der OWM oder die OWM, muss man sagen, oder der BVDW ein. Wie würdest du sagen, wie sehr setzt man sich da vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit diesen Herausforderungen auseinander? Kriegt ihr da was mit?
Auf jeden Fall bereits statt, ja. Mit vielen Schulungsmaßnahmen, wo wir auch natürlich die Agenturen, die ganz wichtige Partner von Google sind, ja, sie über die neuesten Technologien sozusagen unterrichten und auch ihnen versuchen zu erklären, nicht nur, was ist die Technologie, sondern was für Geschäftsmodelle stehen auch dahinter. Wie, liebe Agentur, kannst du das auch gewinnbringend für deine Kunden, aber auch für dich einsetzen? Ja, solche Schulungen finden statt. Wir sind in, Google ist in Arbeitskreisen, des OWM oder des BVDW ist auch vertreten. Freuen uns auch immer, wenn wir dir eingeladen werden, um zu sprechen. Genauso wie ich mich freue, heute hier sein zu dürfen. Um natürlich hier Klarheit zu machen. Wir sehen aber auch, dass es im Markt natürlich von einigen Playern das auch ganz anders gesehen wird, die eben eher versuchen zu sagen, ja, das ändert sich schon mal gar nicht alles so stark und da gibt es schon einen Weg, wie wir drüber rumkommen und da können wir vielleicht hier und da noch was tun und dann geht auch schon irgendwie alles so weiter, wie es immer war. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Nachricht, ja, die man dann auch hört und die viele Leute auch gerne hören, weil es dann eben genauso dieses Bedürfnis nach Veränderungen eben entgegenwirkt. Ja?
Jetzt gibt es aber auch Stimmen, die sagen, dass Google als omnipräsente oder auf jeden Fall mit mehreren Seiten vertretene Plattform eine der größeren Nutznießer dieser Entwicklung ist. Auch hier wieder eine zweiteilige Frage. Kennst du diesen Vorwurf? Und ja, was sagst du dazu?
Dieser Vorwurf entgegen mir natürlich immer wieder, auch wenn
ich das war eine rhetorische Frage.
Richtig, ja. Und wir versuchen das auch wirklich sehr ernsthaft zu beantworten. Ja? Wenn es jetzt insbesondere wieder um das Thema dieses Third-Party-Cookies geht, ja, glaube ich, müssen wir uns einfach nochmal genauer die Historie von dieser ganzen Technologie anschauen. Das ist eine Technologie, die in den 90er Jahren entstanden ist. Ja. Dadurch selber wurde 97 gegründet. Ich glaube, den Cookie gibt es seit 94. Das war zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise eine ganz tolle Technologie, weil sie unglaublich flexibel war. Das heißt, sie hat unglaublich viele Anwendungsfälle unterstützt, unerlaubt. Jetzt ist es natürlich so, wenn man eine Technologie hat, die so viele Anwendungsfälle unterstützt und erlaubt, erlaubt sie eben auch viele Anwendungsfälle, die vielleicht eben nicht mehr im Sinne des Nutzers sind. Und das haben wir halt in den letzten Jahren auch gemerkt. Deswegen sind nicht nur wir, sondern auch andere Tech-Unternehmen zu der Erkenntnis gekommen, dass eben der Third-Party-Cookie durch eine neue Technologie abgelöst werden sollte, die eben nicht 25 Jahre alt ist, sondern die insbesondere viel stärker auf die einzelnen Anwendungszwecke abzielt. Und das ist halt eine Erkenntnis, die jetzt nicht nur Google gekommen ist, sondern auch anderen Anbietern. Und deswegen haben wir als Google entschlossen, in einem kollaborativen Prozess, ja, im Rahmen des W3Cs, diese Veränderung vorzuschlagen, zu diskutieren, Feedback aufzunehmen. Wichtig auch nur ist, wir sind, wie du gesagt hast, ein Player, der in vielen Bereichen des Internets ja, aktiv ist. Mhm. Auch unsere Technologie, die wir heute benutzen, ja, benutzt in vielerlei Hinsicht Third-Party-Cookies. Von diesen Veränderungen sind auch wir genauso betroffen und suchen jetzt eben nach Lösungen, wie wir das offene, werbefinanzierte Internet gut am Leben erhalten können, sodass alle Beteiligten, eben die Nutzer zuallererst, aber auch die Publisher, ein gutes Geschäftsmodell haben können und die Werbetreibende und ihre Agenturen ihren Wunsch zur Kommunikation mit dem Kunden erzielen können. Ja, das ist nichts, was uns irgendwie für uns eine einfache Sache ist, weil wir sind auch betroffen. Aber wir sehen im Prinzip hier keine Alternativen als grundlegend an diese wirklich alte Technologie heranzugehen.
Alles, was du gesagt hast, insbesondere die Herleitung, wo wir herkommen mit dem Cookie, das kann ich total gut nachvollziehen. Jetzt gibt es nur eine Koinzidenz, die ich beschreibe sie mal so. Früher wurden Third-Party-Cookies eingesetzt, um bestmöglich einen weiteren Schritt zur De-Anonymisierung von anonymem Traffic irgendwie herbeizuführen. Mhm. Sodass ich als Advertiser in der Lage bin, bestmöglich entscheiden zu können, welche Art von Traffic Acquisition ich verfolgen möchte und welche ich vielleicht eher ausschließen möchte, ganz vereinfacht gesagt. Jetzt gibt es eine Gesetzgebung, die diese Art der De-Anonymisierung vor ganz andere Hürden aufbaut, und das ist sicherlich auch richtig. Auf der anderen Seite hat Google, und nicht nur Google, aber Google ist das präsenteste Ökosystem, was es geschafft hat, Nutzer über mehrere Plattformen mit einem Login zu de-anonymisieren, natürlich auch mit einem Consent, so dass es jetzt möglich ist, ganz nebenbei, das ist ja auch der Pitch von vielen Google-Produkten, dass ihr in der Lage seid, über alle möglichen Produkte, über unterschiedliche Devices, bestmöglich, benutzt mal den Begriff der De-Anonymisierung, bestmöglich User transparent zu machen. Auf der Basis des jeweiligen Rechtsraumes. Das ist ungenommen. Und man könnte ja sagen, das trifft sich jetzt sehr, sehr, sehr glücklich aus meiner Perspektive, dass eure Login-Plattform gerade so marktreif ist zu einem Zeitpunkt, wo der Gesetzgeber entschlossen hat, dass andere und sicherlich weniger sophistizierte Systeme ausphasen, während ihr jetzt ein Produkt habt, was es zumindest aus eurer Perspektive möglich macht, die Potenziale überall sauber zu erkennen. Die Advertiser verspüren jetzt oft das Problem, dass sie mehr oder weniger ausgeliefert sind, nicht nur von euch als Plattform, sondern auch die anderen 2,5 Plattformen, die jetzt hier so eine große Bedeutung haben, dass sie nicht mehr in der Lage sind, diese Potenziale selbst zu de-anonymisieren, sondern auf euch und die anderen angewiesen sind, dass ihr diesen Job für sie macht. Kannst du diese Sorge nachvollziehen?
Ich habe diese Sorge zumindest auch schon öfter gehört. Der wichtige Punkt erstmal zu der gesamten De-Anonymisierung innerhalb von Google und den berühmten Signed-In-Usern, die wir haben, was wir auch immer propagieren, über unsere 8 Plattformen mit mehr als 1 Milliarde Signed-In-User. Das ist der erste wichtige Punkt vom Nutzer kommt nochmal her, dass wir extrem viel Kontrolle und Wahlmöglichkeit dem Nutzer geben, eben mit dem vorhin schon beschriebenen Google My Account, sodass der Nutzer da auch wohlfühlen kann. Und wenn wir sehen, wie hoch die Akzeptanz ist, nicht nur von Nutzern, die sich ehrlicherweise nicht drum kümmern, sondern insbesondere von den Nutzern, die in My Account, in die Privacy Settings gehen, ja, sind wir erstmal konfident, dass wir da was geschaffen haben, in dem Rahmen, den wir halt am besten selbst kontrollieren können, der nutzerfreundlich ist und die Anforderungen der Nutzer entspricht. Das erstmal zu dem, was wir da haben. Und du sagst, es ist jetzt gerade gleichzeitig fertig geworden. Wir hätten uns gewünscht, dass es vielleicht schon viel früher wäre das da gewesen. Aber wir sind da auch gerade eben in einem Arbeitungsprozess. Und ganz ehrlich, auch wir können da noch besser werden und arbeiten daran, noch besser zu werden.
So. Ja, das ist du hast ja gesagt, es gibt ja mehrere Googles und das hat man als Advertiser auch wirklich lange genug gemerkt, das merkt man heute noch.
Ich das mal so richtig, sagen genau. Es sind auch eben Anforderungen vom Markt gekommen, die sagen, wow, ja, wie funktioniert das und wie gehört das zusammen und warum Search und YouTube so unterschiedlich zu bedienen ist, und es ist doch ein Nutzer. Also wir werden da auch genau mit unserem einen Anspruch regelmäßig im Markt konfrontiert. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir ja nicht nur sagen, wir schaffen jetzt den Third-Party-Cookie ab. Ja, das mit einer Zielsetzung im nächsten Jahr, ja, wenn sich das alles so positiv weiterentwickelt, sondern wir tun das ja im Hinblick darauf, dass wir diese Privacy Sandbox initiiert haben und da daran arbeiten, dass die wichtigsten und relevantesten Use Cases, die es in dem digitalen Ökosystem gibt, ja, wie eine Form von Messung, Reichweitenaufbau, Brand Safety weiterhin erfüllt werden können. Der Punkt ist, wir werden es schaffen, und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, wie die ersten Tests gezeigt haben, von einem Thema wie Flock zum Beispiel, dass wir den Werbetreibenden und den Publishern im Markt neue Technologien anbieten, die fast identisch genauso gut performen, was die ersten Tests sagen, mindestens 95%. Dass man eben weiterhin selber Audiences in einer Form oder relevante Reichweiten aufbauen kann, aber eben nicht mehr auf diesem einen anonymisierten Cookie, sondern mehr auf der Basis homogener Kohorten von Menschen. Da haben wir auch sehr viel Research gemacht. Nutzer fühlen sich wohl, wenn sie in Kohorten nur von Anführungszeichen 1000 oder sogar 100 Nutzern angesprochen werden. Das funktioniert ganz gut. Die Frage ist wirklich, wie weit muss man die De-Anonymisierung auf Third-Party-Daten treiben, ja, um seine Marketingziele, um seine Kundenkommunikationsziele zu erreichen, muss ich dazu diesen Third-Party-Cookie haben oder kann man eben auch in anderen Formaten, wie gesagt, homogenen Kohorten arbeiten? Wichtig hier nochmal, wie vorhin schon gesagt, das geht im Bereich der Third-Party-Daten, sprich der Nutzerdaten, die noch nicht bei mir Kunde sind, die noch nicht in einer Interaktion mit mir stehen und mir noch nicht einen Consent gegeben haben. Alles, was ich als Werbetreibender oder Publisher in Zukunft basierend auf First-Party-Daten machen kann, unterstützen wir weiterhin auch mit der gesamten Cookie-Technologie.
Da kommt das Thema, was ihr sozusagen zu die durch die Ablösung der Third-Party-Cookies, die man vorantreibt, ist die Privacy-Sandbox. Magst du die nochmal kurz erklären, bitte? Was verbirgt sich hinter der Google-Privacy-Sandbox? Ich glaube, das ist
gerne.
Dieses Thema ist immer noch viel Unklarheit vorhanden.
Gerne. Wie gesagt, wir haben im Ökosystem eben gesehen, dass die Nutzer sich anders mittlerweile stärkeres Bedürfnis haben, ihre Privacy zu managen. Ja, oder eben nicht gegen ihren Willen Daten gesammelt werden. Wir haben die Regulierung und wir haben natürlich auch schon, was die anderen Anbieter getan haben. Und insofern hat sich Google überlegt, wie gehen wir damit um? Und wir haben halt wirklich gesehen, dass diese grundlegende Cookie-Infrastruktur es eben nicht ermöglichen wird, Third-Party-Cookie-Infrastruktur, den Anforderungen der Nutzer als auch der Regulierer nachzukommen. Wir haben uns für den Weg gewählt der Kollaboration. Deswegen haben wir diese Initiative Privacy Sandbox 2019 gelauncht, indem wir im Prinzip, und das ist im Wesentlichen Chrome, die ja dieses ganze Cookie-Thema bei Google im Wesentlichen vorantreibt.
Wie groß ist der Marktanteil von Chrome gerade so ungefähr, bummelig in der Dachregion?
Da muss ich mich überfragt.
Aber es ist auf jeden Fall das marktführende System, oder? Oder darf man das auch nicht sagen?
muss ich jetzt wirklich sagen, bin ich jetzt gerade überfragt. Ich habe die Zahlen, okay, aber ich weiß sie jetzt auch wirklich mal im Kopf. Es ist auf jeden Fall ein bedeutender Spieler. Safari ist sicherlich auch ein sehr großer Spieler und das sehen wir jetzt gerade, was es Auswirkungen bei und Werbetreibenden gibt durch eben die Umstellung bei Safari. Natürlich ist Google auch ein Deutschland ein sehr großer Firefox-Markt. Das sehen wir auch gerade bei Publishern zum Beispiel sehr stark. Also wir sind ein bedeutender Spieler. Welchen Marktanteil wir haben, weiß ich jetzt wirklich ganz ehrlich nicht.
Ja? Ich guck gerade den Analytics-Account eines mir vertrauten Players aus der E-Commerce-Seite und da würde ich sagen, so bummelig, das, also in der Desktop-Welt natürlich nur, ist das hier ein Player, der größer 65% Marktanteil hat. So, aber das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Ich wollte hier auch gar nicht unterbrechen, aber wir sind uns einig, dass Chrome ein sehr relevanter, wenn nicht sogar der relevante Browser ist.
Es freut uns, dass dieses Produkt so eine hohe Resonanz bei den Nutzern findet. Ja? Und wir sind uns, und das auch Chrome insbesondere, sehr bewusst über die Verantwortung, die wir im gesamten Ökosystem haben. Ja? Für die Nutzer, für die Werbetreibenden, für die Publisher. Und so versuchen wir das auch voranzutreiben, indem ich gesagt habe, Chrome, diese Initiative im Rahmen des W3Cs, also der World Wide Web Community, dem wahrscheinlich größten Verband oder Interessensverband im Internet gelauncht hat, dem Chrome einige Vorschläge gemacht hat. Wie könnte das denn sein? Könnte das funktionieren? Und das haben wir auch nicht nur für den Chrome-Browser gemacht, sondern allgemein, wie könnten Browser eigentlich in Zukunft funktionieren, um ein höheres Maß an Data Privacy und Kontrolle zur Verfügung zu stellen? Und das ist ein Prozess, der jetzt seit einiger Zeit läuft, wo große Ad-Tech-Anbieter, auch Wettbewerber eben von uns, damit beteiligt sind und Feedback geben, eigene Vorschläge einbringen, wie auf dieses Feedback reagieren und dann Produkte weiterentwickeln oder Lösungen weiterentwickeln, sodass wir irgendwann mal zu einem Zeitpunkt kommen, wo wir denn die auch zum öffentlichen Test bereitstellen können. Ja? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, eben was das ganze Thema Reichweitenaufbau anbelangt. Da haben wir diese Lösung, die Flock heißt. Da haben wir jetzt die ersten Tests durchgeführt mit sehr guten Ergebnissen und werden jetzt ab März, ist das Ziel, also sehr, sehr bald, die auch in öffentliche Tests gehen, dass auch andere Anbieter, die mit dieser Technologie arbeiten können und was wir weiter verbessern können, um eben Reichweite zu erzielen. Anderes Beispiel ist das Thema, das jetzt Fletch heißt, das hieß ursprünglich mal der Vorschlag von Chrome, glaube ich, Turtledove und Turtlekey, da geht es um den Remarketing-Anwendungsfall. Da ist zum Beispiel sehr viel Input von Criteo eingeflossen, die sehr aktiv sind, unmittelbarer, wichtiger Partner, aber auch Wettbewerber auf der Advertiser-Seite, wie wir das Produkt weiterentwickelt haben. Das heißt, es ist eben nicht mehr Turtledove, sondern es ist firmiert unter Fletch, wo eben sehr wichtige Sachen, dass gewisse Daten eben außerhalb der Browser weiterhin vorgehalten werden, gewisse Listen. Da arbeiten wir mit der Industrie zusammen. Und da sind auch Verbände drin aktiv, der IAB ist zum Beispiel aktiv, um da Feedback zu geben und Interesse der Advertiser zum Beispiel reinzukriegen. Das ist unsere Vorgehensweise. Also wir kündigen nicht nur Veränderungen im Produkt an, sondern wir gehen in eine frühzeitige Diskussion mit dem Ökosystem, um da eben einvernehmliche, gute Lösungen zu finden.
Mit Blick auf die Zeit würde ich gerne zum Abschluss nochmal deine Einschätzung zu dem, im weitesten reden wir jetzt über Datenschutz Umsetzung, also Umsetzung von Anforderungen, die Gesetzgeber uns geben. Google als internationaler Player ist ja auf vielen Märkten mit unterschiedlichen Gesetzgebungen aktiv. Was würdest du sagen, wie gut ist die oder wie herausfordernd ist der deutsche Rechtsraum innerhalb der Europäischen Union natürlich im Verhältnis zu anderen Märkten, in denen ihr unterwegs seid? Ist das die härteste Nuss, die ihr aus Google-Perspektive habt, oder gibt es da noch andere Märkte, die ähnlich herausfordernd aufgestellt sind?
Also zunächst einmal ist es so, dass wir als Google als global arbeitendes Unternehmen, und das ist momentan auch nicht zur größten Freude meiner Kollegen in Amerika, wirklich uns an den schärfsten Bedingungen orientieren. Ja, das sind momentan, wenn man so global schaut, definitiv aktuell die Datenschutzgrundverordnung. Ja, wir sehen aber jetzt auch in Amerika, in Kalifornien als erster Staat kam eben das California Consumer Protection Act. der in eine sehr ähnliche Richtung geht, mehr auf einer Opt-out-Ebene als auf einer Opt-in-Ebene, aber auch die Nutzer viel mehr Kontrolle geben. Ja, wir orientieren uns momentan an dem, was am striktesten ist, und das ist Europa. Die Startpositionen in Europa sind sehr unterschiedliche, weil das ursprüngliche E-Privacy, jetzt komme ich mal auseinander, die E-Privacy nicht ist Regulation, die eben in viel früher als GDPR rauskam, die erste, ja, die ist sehr unterschiedlich implementiert worden in den verschiedenen Märkten. Ja, da war, muss man ganz ehrlich sagen, Frankreich wesentlich weiter vorne. Ja, und wir sehen jetzt auch hier gerade, was die der französische Regulierer, die CNIL, macht, die treiben es schon deutlicher voran. Ja, in einigen Bereichen, in anderen Bereichen sind die deutschen Regulierer wieder ein bisschen weiter. Aber wir sehen, dass wir jetzt aus einer, als GDPR gelauncht worden ist, war da erstmal der ernstzunehmende Versuch aller Beteiligten, konform zu sein, und die Regulierer waren erstmal, haben sich das beobachtet, stellen viele Fragen, auch unsere Kunden bekommen Fragenlisten, um das besser zu verstehen. Und wir sehen, dass es jetzt langsam eben dazu übergeht, dass sie dann auch sehr konkrete nochmal Anforderungen stellen. Und da ist Deutschland jetzt vielleicht nicht der aller strengste Markt, aber sicher vorne mit dabei.
Okay. Spannend. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und ob auch noch andere Rechtsräume ihre Datenschutzregelung verschärfen werden und wie sich dann nicht nur ihr, sondern auch überhaupt das Ökosystem der MarTech, EdTech-Anbieter darauf einstellen wird. Mit Blick auf die Zeit, wir kommen jetzt so ein bisschen zu Ende. Ich möchte dir trotzdem noch mal meine eine persönliche Frage stellen. Mhm. Das sind eigentlich zwei Fragen. Was waren in den letzten 12 Monaten deine beste beziehungsweise deine schlechteste Entscheidung?
Gut, ich glaube, so gerade im beruflichen Hinblick und was wir mit unseren Kunden machen, war aus meiner Erfahrung, was wir auch im Markt an Dynamik sehen in den letzten 12 Monaten, wirklich die beste Entscheidung, dieses Thema proaktiv anzugehen und unsere großen Kunden wirklich sehr genau darauf anzusprechen, auf die anstehenden Veränderungen, was das bedeutet. Es hat insgesamt nicht nur bei Google zum ziemlichen Nachfrageanstieg gerade für eigene Marketingtechnologien geführt. Ja, weil Kunden eben darüber sich darüber im Klaren wurden, dass sie ihre Technologien, ihre Daten selber irgendwie kontrollieren und besitzen sollten und dann auch wollten. Insofern haben wir da sehr viele konstruktive Diskussionen. Wie gesagt, es sind noch nicht alle da, wo sie sein sollten, aber das Bewusstsein ist schon sehr viel höher. Und vor allen Dingen merken wir mit den Kunden, wo wir reden, dass das Bewusstsein auch groß ist, dass man sich da nicht irgendwie durchmogeln kann. Ja, sind die Veränderungen schon da? Haben wir drüber gesprochen? Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Schlechte Entscheidung. Ja gut, also ich glaube, das letzte Jahr war natürlich extrem anspruchsvoll für alle Beteiligten. Ja? Aufgrund des Lockdowns, aufgrund des Homeoffice, aufgrund Homeschooling. Ne? Das sind natürlich Sachen, da muss ich glaube ich sagen, dass keine großen Fehler, aber eine Summe an kleiner Fehler bestimmt bei mir lagen. Gerade im Umgang, ja, wie helfe ich meinen Kindern in der Homeschool oder auch wie gehe ich ja auf die Distanz mit Mitarbeitern um, die ich einfach ein halbes Jahr oder jetzt schon ein Jahr wirklich gar nicht mehr physisch gesehen habe. Da muss man sich umstellen, um da auf die Empfindlichkeiten besser eingehen zu können. Aber natürlich zehrt es auch an der Kundenbeziehung jetzt. Ja, das ist natürlich im professionellen Setup. Reißen sich alle zusammen und sagen, ja, eine Videokonferenz geht. Geht gut, aber merkt schon, dass es immer, immer anstrengender wird und somit.
Aber das hast du ja nicht so richtig allein in der Hand. Also, was hättest du da lieber anders gemacht im Nachhinein? Mehr Homeschooling, wirklich?
Ja, nee, also mehr sicherlich nicht, ja. Aber ich glaube, wie man mit seinen Kindern umgeht, der hätte schon einiges besser machen können. Ja, also so das kleine Witz am Rande oder Erziehungstipp ist, wir machen bei Google natürlich auch viel so Manager-Schulungen zu, wie coachen wir unsere Leute, ja? Und lustigerweise habe ich da einiges erfahren, was bei meinen Kindern auch gut hilft, ja? So eine ganz grundlegende Frage, so Manager 101, ja? Niemals warum Fragen stellen. Ja? Warum niemals hast du das denn so gemacht, sondern viel mehr fragen, ja, was hat dich denn angetrieben, es so zu machen? Wie hättest du es anders tun können? War ich total lustig, dass ich jetzt, als ich es bei meinen Kindern ausprobiert habe, auf eine viel bessere Diskussion oder überhaupt eine Diskussion ermöglicht hat.
Ja. Ja, gut. Wenn ich heute Abend nach Hause komme und mich frage, warum hat keiner den Müll auf die Straße gestellt, sage ich, was hat euch angetrieben, genau, zu vergessen?
Dass genau. Was hätte euch antreiben können, es zu tun? Was kann ich ändern, damit du das nächste Mal es tust?
Sehr schön. Großartig. Lieber Timo, es hat mir viel Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, weiterhin eine harte Nuss zu knacken. Auf jeden Fall. Kein wirklich besonders geländegängiges Thema, aber das hilft ja nicht. Es ist trotzdem hochrelevant und da hast du geholfen, dein Licht in diesen herausfordernden Themenkomplex irgendwie reinzubringen. Du hast dich auf diese BCG-Studie mehrfach bezogen, zu Recht. Sie heißt Responsible Marketing with First-Party Data, ist, so wie ich sehen kann, auf der BCG-Seite ohne nennenswerte Hürden einsehbar. Mhm. Wir packen die auch nochmal in die Shownotes rein. Und ich meine, Google ist ja überhaupt nicht zurückhaltend im Dokumentieren seiner Initiativen. Ich glaube, da müssen wir jetzt keine Links reinpacken. Das kann man ja.
Und man kann es auch auf, wenn man
mit der Suchmaschine, auf, mit der Suchmaschine
unseres Vertrauens. Der Wahl, kann man es vielleicht auch nochmal finden. Ja.
Großartig. Lieber Timo, ganz herzlichen Dank. Pass bitte gut auf dich auf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und danke dir für deine Zeit.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und lass uns weiter beim Gespräch bleiben für dieses Thema.
Bis ganz bald. Vielen Dank, Timo.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.